Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Was machen Sie, wenn Sie unangenehme Fragen gestellt bekommen und die Fragen gar nicht beantworten können oder nicht beantworten wollen? Orientieren Sie sich doch einfach an Steffen Seibert, dem deutschen Regierungssprecher.
Ich schließe hier ganz grundsätzlich und auf fast jede Frage, die Sie mir stellen könnten, gar nichts aus. Das ist auch gar nicht das Thema.
Aber Steffen Seibert ist trotzdem unser Thema, und zwar, weil er in diesen Tagen einen Rekord aufstellt. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir nach Thüringen, wo am Wochenende gewählt wird, und wir besprechen, wie gerade ein Zeitungsverlag nach dem anderen umgebaut wird. Thüringen hat so um die 2 Millionen Einwohner. Das heißt, wenn da eine Zeitung mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren verteilt wird, dann ist das schon eine Nummer. Vor allem, weil ja in Thüringen an diesem Sonntag eine Landtagswahl ansteht. Die Zeitung, um die es geht, das ist eine Gratiszeitung namens Wahlhelfer. Und was dahinter steckt, das habe ich kurz vor der Sendung besprochen mit Till Eckert vom Recherchebüro Korrektiv. Korrektiv hat die Hintergründe zu der Gratiszeitung gemeinsam recherchiert mit Frontal 21 vom ZDF.
Es handelt sich hier um ein Gratisblatt, das in der letzten Woche aufgetaucht ist in einem Briefkasten von einigen Menschen in Thüringen. Im Impressum dieses Gratisblatts steht eine Vereinigung der freien Medien angegeben, Werther Lengsfeld und Hanno Vollenweider. In der Zeitung kommen einige Autoren zu Wort, die wir kennen. Das sind einige so aus der, ich würde mal sagen, rechten Blogger-Szene, kann man das einordnen. Und da stehen dann so einige Texte drin. Gegen Windkraft wird da so ein bisschen Stimmung gemacht, so ein bisschen gesagt, Kultusministerien machen die Arbeit nicht gut, ne? Dörfersterben ist ein Thema, eine Übermigration. Also so eine leicht tendenziöse Richtung. Das sind so die Artikel in diesem Gratisblatt.
Und das heißt, inhaltlich geht es dann eben vor allem gegen die amtierende Landesregierung in Thüringen?
Inhaltlich geht es nicht unbedingt gegen die amtierende Landesregierung. Es geht vielleicht aber um die Politik, die die Landesregierung fährt. Also das wird jetzt nicht so klar adressiert. Was aber passiert in dem Gratisblatt ist, dass mehr oder weniger indirekt dazu aufgerufen wird, die AfD zu wählen. Das kommt an ein paar Passagen, wird das deutlich, dass sich da zum Beispiel einfach gewünscht wird, dass die AfD doch bitte eine Koalition eingehen möge mit der CDU und dass die AfD die einzig gangbare Alternative ist, die man so wählen kann in Thüringen.
Aber trotzdem ist es jetzt keine offizielle AfD-Wahlwerbezeitung, oder?
Das ist keine offizielle AfD-Wahlwerbezeitung. Die AfD sagt da auch nichts dazu. Also die äußert sich da nicht dazu, ob sie da irgendwie was mit zu tun hat. Wir haben dann mal ein bisschen weiter recherchiert und geguckt, wer steckt denn da jetzt dahinter und wo kommt da eventuell das Geld her?
Wer steckt dahinter? Also was haben Sie rausgefunden?
Wir haben nochmal geguckt nach den Personalien. Also da steht ja die Vera Lengsfeld drin als Herausgeberin und ein sogenannter Hanno Vollenweider. Für uns spannend war in dem Moment vor allem der Hanno Vollenweider, der ein Mitgründer ist von der Vereinigung, der sogenannten Vereinigung der freien Medien. Der Begriff war uns geläufig, weil diese Vereinigung schon mal aufgetaucht ist im Bundestag im Mai. Da hat sie nämlich zusammen mit der AfD eine Konferenz für rechte Blogger im Bundestag mehr oder weniger organisiert. Und daher kannten wir die schon. Und wir haben dann zu dem Hanno Vollenweider einfach mal ein bisschen weiter recherchiert. Und im Gründungszirkel dieser Vereinigung haben wir dann ein paar Quellen aufgetan, die uns dann gesagt haben, dass er derjenige ist, der das Geld rankarrt. Das haben wir so ein bisschen da noch rausgefunden. Der Hanno Vollenweider gibt sich allerdings sehr geheimnisvoll. Er agiert unter einem Pseudonym. Das ist eine sehr obskure Figur. Das macht natürlich erstmal hellhörig.
Ja, aber trotzdem stellt sich ja natürlich die Frage, ob das nicht legitim und möglich ist, da so eine Zeitung rauszubringen, eben als jemand, der da Geld einsammelt und zur Wahl irgendwie seine Meinung sagen möchte. Also inwiefern ist das problematisch?
Also es heißt ja in dem Impressum ausdrücklich, die Gratiszeitung dient nicht zu Wahlkampfzwecken. Aber es ist halt eben doch so ein weiteres Beispiel für so eine Art obskure Wahlkampfwerbung für die AfD. Und was wir halt eben in vergangenen Recherchen schon belegen konnten, ist, dass die Partei halt ihre Wahlerfolge halt auch Plakataktionen verdankt, die halt eben zur Wahl von AfD-Kandidaten aufriefen oder millionenfache Verteilung von ähnlichen Gratisblättern, namentlich Deutschlandkurier oder Extrablatt. Und solche Wahlkampfaktionen, die sind halt nur dann zulässig, wenn eine Partei in die Werbeaktion nicht eingebunden ist. oder wenn sie halt die Finanzierung offenlegt. Wir können das nicht nachweisen, dass das jetzt hier wirklich eine verdeckte Wahlkampfhilfe ist, aber dass der Hintermann anonym bleibt. Und also das ist nicht nur presserechtlich eben spannend, weil das Blatt unterliegt ja auch einem, dem Presserecht eigentlich als Printprodukt. Er sammelt ja offenbar auch über sein Privatkonto Spenden ein für so eine Vereinigung. Das ist quasi die Problematik dahinter.
Aber mal abgesehen davon, also ist überhaupt so ein gratis Flugblatt im Jahr 2019 überhaupt noch relevant? Also kann das wirklich einen Einfluss auf Wählerinnen und Wähler haben?
Ich sag mal, in einem Land wie Thüringen, in der Wahlstruktur, die wir da haben, ich denke mal, da gibt es doch noch einige Menschen, die da regelmäßig zum Briefkasten gehen, sich das anschauen und sich das auch durchlesen. Und wenn da einfach durchklingt durch die Bank, hey, die Regierung hier macht ihren Job nicht so ganz richtig, vielleicht wählst du besser die AfD, dann finde ich, ist das schon Grund genug, da ein bisschen genauer hinzuschauen.
Meint Till Eckert vom Recherchebüro Korrektiv über die Gratiszeitung Wahlhelfer. Die wird in Thüringen vor der Landtagswahl verteilt mit einer mutmaßlichen Auflage von 500.000 Stück. Und nach Ansicht von Till Eckert ist das eine obskure Wahlkampfwerbung zugunsten der AfD. Er sieht oft ganz schön müde aus und auch ziemlich blass, wie er da so eine Journalistenfrage nach der anderen beantwortet. Steffen Seibert, der Pressesprecher von Angela Merkel. Und dass er oft so müde und abgekämpft aussieht, das ist nicht so wahnsinnig überraschend, weil er einen mutmaßlich übervollen Terminkalender hat und oft von einer Zeitzone in die andere fliegt, eben zusammen mit seiner Chefin, mit der Bundeskanzlerin. Und das Ganze, das macht er auch schon ziemlich lange, seit über 9 Jahren. Damit stellt er Ende dieser Woche einen Rekord auf, weil er dann alle seine Vorgängerinnen und Vorgänger überholt hat, als dienstältester Regierungssprecher überhaupt. Wie er das geschafft hat und sich bis jetzt geschlagen hat, das analysiert für uns Stefan Detjen am Anfang mit einem Blick auf Seiberts allerersten Arbeitstag.
Ich bin echt nervös. Es ist wie Abi, Führerscheinprüfung und diverse andere Dinge zusammen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal legt.
Zu Lampenfieber gibt dieser Job allen Anlass. Auch für jemanden, der die öffentliche Rede und das Rampenlicht gewohnt war, so wie Steffen Seibert, als er am 11. August 2010 das Amt des Regierungssprechers übernahm. Als ZDF-Moderator hatte er sich davor auch in kritischen Situationen bewährt, in denen kein Teleprompter mehr hilft, vorgeschriebene Manuskripte abzulesen.
14.51 Uhr unserer Zeit, kurz vor 9 Uhr New York Zeit, kam die erste Meldung. Das hieß ganz lakonisch: Flugzeug rast in World Trade Center. Man hätte für einen Moment an einen Unfall glauben können, obwohl es herrschte klare Sicht.
Mit der goldenen Kamera wurde Seibert für den sachlich präzisen Ton ausgezeichnet, mit dem er die ZDF-Zuschauer am 11. September 2001 über das unfassbare Geschehen in New York, Washington und Pennsylvania informierte. Als Angela Merkel 2010 einen Nachfolger für ihren ersten Regierungssprecher Ulrich Wilhelm suchte, hatte niemand den Namen Seibert auf dem Schirm. Der Journalist war weder in der CDU noch in Berliner Kreisen vernetzt. Durch einen Tipp des Zeit-Chefredakteurs Giovanni Di Lorenzo wurden die Berater der Kanzlerin auf Seibert aufmerksam. Di Lorenzo und Seibert kannten sich aus gemeinsamen Schulzeiten in Hannover. Der Rollenwechsel des ZDF-Moderators kam für die Öffentlichkeit genauso überraschend wie für Seibert selbst.
Dem möchte ich jetzt auch als Bundesregierung gar nicht vorgreifen.
Nach kurzer Zeit gingen Seibert auch solche Sätze ganz locker über die Lippen. Ich als Bundesregierung, was er sagt, gilt für die Kanzlerin und ihre Regierung. In der Griechenland- und der Euro-Krise hätten auch leichte rhetorische Fehltritte eines deutschen Regierungssprechers die Weltmärkte in ungewollte Bewegungen setzen können.
Wir träumen uns nicht durch diese europäische Krise, sondern wir handeln.
Ruhig, stets freundlich, wenn gewünscht, mit dem Timbre der Entschlossenheit vertritt Seibert Politik und Stil der Kanzlerin. 2 bis 3 Mal in der Woche steht er in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit den Sprecherinnen und Sprechern aller Ministerien, Journalisten aus dem In- und Ausland Rede und Antwort.
Wow, das ist schon sehr, sehr präzise. Diese Frage kann ich Ihnen schlicht nicht beantworten.
Vor der blauen Wand im Saal der Bundespressekonferenz kann der Platz des Regierungssprechers auch zum heißen Stuhl werden. Zum Jobprofil gehört es immer wieder, lange Kreuzverhöre zu überstehen und bohrende Nachfragen zu parieren.
Man kann erst informieren, wenn man Informationen hat, die eine solche Information überhaupt rechtfertigen.
Ausweichende Antworten, die stoische Wiederholung von altbekannten Formeln aus dem Munde des Regierungssprechers sind für Journalisten oft frustrierend. Wenn es um Angelegenheiten der Geheimdienste geht, verweist Seibert auf das Erstinformationsrecht des Bundestages, wird nach Telefonaten der Kanzlerin gefragt, macht er mit dem Hinweis auf die Vertraulichkeit von regierungsinternen Gesprächen oder Kontakten mit ausländischen Staats- und Regierungssprechern dicht.
Diese Sätze haben ihren Sinn und deswegen bin ich ihrer auch nicht müde, aber natürlich versuche ich hier nicht sozusagen nur formelhaft zu sprechen. Aber es gibt einfach bestimmte, das wissen ja auch die Journalisten, ich werde nicht aus einem vertraulichen Telefongespräch berichten. Und wie viele verschiedene Arten gibt es, das zu sagen?
Als Chef des Bundespresseamtes steuert Seibert zugleich eine immer aktivere Kommunikationspolitik der Regierung in digitalen Medien. Manche sehen darin den Ausdruck einer Strategie, die es der Kanzlerin erlaubt, sich dem Erklärungsdruck eines kritischen Journalismus zu entziehen. Öfter als von Journalisten lässt sich die Kanzlerin von Seiberts Mitarbeitern für ihren Videopodcast vorabgestimmte Fragen stellen. Über den eigenen Twitter-Kanal setzt Seibert die Kanzlerin selbst ins gewünschte Licht, das ikonische Bild Merkels, die sich beim G7-Gipfel in Kanada vorgebeugt auf einen Tisch stützt und auf Trump einredet, brachte er selbst über Twitter in die Welt. Seibert indes sieht sich in der Bundespressekonferenz als Gegenpol zur Welt der Fake News und Twitter-Eskapaden aus dem Weißen Haus.
Jeder Journalist, der hierher kommt und auch alle anderen können wissen, dass sie von mir die Wahrheit erfahren. Sie erfahren von mir nie die Unwahrheit und ich locke keinen auf eine falsche Fährte.
Mit dem Ende der Amtszeit Angela Merkels steht auch für Steffen Seibert eine neue Zäsur bevor. Nach rund 10 Jahren an der Seite der Kanzlerin dürfte dann Familienleben mit seiner Frau, einer Berliner Künstlerin und 3 Kindern erstmal im Vordergrund stehen. Eher als auf dem Fernsehschirm dürfte man den passionierten Leser langer Romane dann auch hinter Büchern wähnen.
Sind Sie in der Lage, die Ewigkeit zu greifen, ehrlich?
Ja.
Ich nicht.
Philosophisch ist er auch noch. Der Mann, der alle seine Vorgänger überholt hat, was die Amtszeit als Regierungssprecher angeht. Steffen Seibert, der ist nämlich mittlerweile schon seit über 9 Jahren im Amt. Und er hat ein deutlich besseres Verhältnis zu Journalisten als seine Kolleginnen in den USA. Was jetzt nicht an diesen Kolleginnen liegt, sondern vielmehr an ihrem Chef, an Donald Trump. Der unterstellt ja zum Beispiel CNN, der New York Times oder auch mal der Washington Post, dass sie Unwahrheiten berichten. Aber der US-Präsident, der belässt es nicht bei diesen klassischen Medien. Er hat auch was gegen die etwas neueren Medienriesen, gegen Facebook, gegen Google oder gegen Twitter. Markus Schuler berichtet und steigt ein mit dem US-Präsidenten höchstpersönlich.
I think what Google and what others are doing, if you look at what's going on at Twitter.
Das, was Google und andere machen, zum Beispiel Twitter oder Facebook, die müssen echt vorsichtig sein. Das kann man den Leuten nicht antun. Mich erreichen tausende Beschwerden. Trump hat Google, Apple, Facebook, Amazon und andere vor allem ins Visier genommen, weil er glaubt, sie würden konservative Meinungen unterdrücken. Mike Isaac, Korrespondent der New York Times im Silicon Valley und der Bay Area, meint:
I want to be clear, that to date there's been no evidence of that actually being the case. The only evidence that conservatives cite.
Eines ist hier wichtig, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass das stimmt. Die Online-Magazine Vice und Gizmodo haben da vor ein paar Jahren mal darüber geschrieben und ihre Geschichte hat sich als weitgehend falsch herausgestellt. Die Republikaner wissen aber, dass dieses Argument gegenüber den Tech-Unternehmen zieht. So lassen sie konservative Stimmen gewähren. Dieser Trick funktioniert. Er jagt den Tech-Konzernen Angst ein. Nichts fürchten sie so sehr wie Gesetze, die im fernen Washington verabschiedet werden und die sie einschränken. Vor allem, wenn es um die Nutzung der User-Daten geht. Unter Obama hatten die Unternehmen hier freie Hand. Jetzt müssen sie einen unberechenbaren US-Präsidenten fürchten. Schlimmer noch, einzelne demokratische Präsidentschaftskandidaten wollen gegen Google und Co. schärfer vorgehen. Elizabeth Warren zum Beispiel. Sie will im Falle eines Wahlsiegs gar Facebook zerschlagen. Die Tech-Konzerne reagieren unterschiedlich auf die Signale aus Washington. Beispiel Apple. Mike Isaac von der New York Times.
Tim Cook has Trump's ear. And I believe, you know, goes.
Tim Cook hat Zugang zu Trump. Sie treffen sich ab und zu zum Abendessen. Das hat Apple Vorteile verschafft, als Trump seine Strafzölle gegen China verhängte. Da waren Apple-Produkte geschützt. Der Konzern hat sich da am schlauesten von allen Unternehmen verhalten.
Apple has probably been the most savvy, I think, out of all the companies.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht auf die konservativen Kritiker zu. Er gibt sich sehr selbstsicher und sieht seine Plattform als Bastion zur Verteidigung der Meinungsfreiheit. Erst kürzlich traf er sich mit Präsident Trump zum Essen und er hatte einen Termin beim einflussreichen republikanischen Senator Lindsey Graham. Zuckerberg scheint da die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren mehr zu fürchten. Auf einer Mitarbeiterversammlung, die heimlich mitgeschnitten wurde, sagte er kürzlich: Da gibt es jemanden wie Elizabeth Warren, die denkt, man müsse die Tech-Unternehmen zerschlagen. Wenn sie zum Präsidenten gewählt wird, dann wette ich, dass wir eine rechtliche Auseinandersetzung bekommen werden. Und natürlich nervt das, klar. Und was ist mit Google? Der Suchmaschinenkonzern scheint auf Tauchstation gegangen zu sein. Zu hören war, dass das Unternehmen seine Lobbytruppe in Washington jetzt mit konservativen Mitarbeitern verstärkt hat.
Markus Schuler war das aus den USA über den Umgang von Facebook, Google und Twitter mit Republikanern und Demokraten. Auch mit Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl, die steht ja schon wieder an in gut einem Jahr. In Deutschland, da gibt es im Moment gefühlt alle paar Wochen die Nachricht, dass auch schon wieder der nächste Zeitungsverlag komplett umgebaut wird. Dass ins Digitale, in Apps und in den eigenen Online-Auftritt investiert wird, aber gleichzeitig im Verlag selbst Stellen wegfallen, indem sich zum Beispiel mehrere Zeitungen eine Zentralredaktion teilen, also eine Redaktion, die für mehrere Blätter zuständig ist für die überregionale Berichterstattung. Und genau so etwas plant nun auch einer der größten Zeitungsverlage Deutschlands, die Südwestdeutsche Medienholding. Thomas Wagner berichtet.
Ein sonniger Herbsttag. Josef Otto Freudenreich sitzt auf der Terrasse seiner Wohnung am Rande der Stuttgarter Innenstadt. Er arbeitete von 1986 bis 2009 als Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung, die letzten Jahre davon sogar als Chefreporter. Seitdem ist Freudenreich, der das Wochenmagazin Kontext gegründet hat, seinem früheren Arbeitgeber in kritischer Abneigung verbunden.
Also die Zeitung selber, bin halt jedes Mal enttäuscht darüber, wie dünn das Blattl ist und wie es immer dünner wird. Das finde ich in der Tat schade, weil es halt tatsächlich mal eine respektable Zeitung war.
Und jetzt auch noch das. Meldungen über Stellenabbau. Seit knapp 4 Jahren bereits sind die Redaktionen der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten zusammengelegt. Trotzdem bestätigt die Südwestdeutsche Medienholding, zu der die Stuttgarter Zeitung gehört, einen Stellenabbau in zweistelliger Höhe, der aber, wie es heißt, überwiegend sozialverträglich erfolgen soll. Außerdem sollen nach Gewerkschaftsangaben Lokalredaktionen in Esslingen, Böblingen, Waiblingen und Göppingen dicht gemacht werden. Und bislang eigenständige Zeitungen, die zur Medienholding gehören, sollen demnächst den Mantelteil des Stuttgarter Mutterhauses erhalten.
Naja, jetzt wird es dann eine Einheitszeitung von Offenburg bis ins fränkische Coburg geben. Also wenn ich in Offenburg dieselbe erste Seite bis zum Lokalteil kriege, wie ich sie Coburg kriege, richtigerweise muss man sagen, es ist ein Einheitsbrei, den wir dann kriegen.
Einheitsbrei, das ist das Gegenteil von Meinungsvielfalt. Und genau deshalb rufen die jüngsten Entwicklungen Kritiker auf den Plan, zuallererst die Journalistengewerkschaften.
In diesen großen Konzernen, dieser Trend zur Konzentration journalistischer Arbeit auf wenige Einheiten, das bedeutet natürlich für Baden-Württemberg eine deutliche Einschränkung der Meinungsvielfalt, der Medienvielfalt. Und teilweise wird dann dem Leser auch vorgegaukelt, dass es mehr Zeitungen gibt, als tatsächlich erscheinen.
Meint Siegfried Heim, in Baden-Württemberg Leiter des Landesfachbereiches Medien bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. In der Chefetage der Südwestdeutschen Medienholding sehen die Verantwortlichen die Dinge allerdings ganz anders. Gerade um als Medienunternehmen zukunftsfähig zu bleiben, sei ein Umbau der Strukturen unumgänglich. Svantje Dake, Chefredakteurin digital bei der Stuttgarter Zeitung und bei den Stuttgarter Nachrichten.
Die Auflagenentwicklung der letzten Jahre bei den gedruckten Produkten geht klar in eine Richtung, nämlich leider Gottes nach unten. Das hat vielfältige Gründe. Das liegt allerdings meiner Meinung nach am allerwenigsten an den Journalisten, die dahinter den Produkten stecken und an den Redaktionen, sondern es liegt viel vor allen Dingen an den gesellschaftlichen Tendenzen. Immer mehr geht ins Digitale. Die Altersstruktur des Produktes verändert sich dahingehend, dass die Leser immer älter werden. Und die Leser, die nachkommen, sind in der Regel nicht so sehr eben auf Printprodukte zu bringen, sondern eher auf die digitalen Produkte.
100 Millionen Euro werde die Südwestdeutsche Medienholding daher in die Hand nehmen, um den digitalen Wandel zu finanzieren. Auf der anderen Seite hätten sich durch Zukäufe in den vergangenen Jahren Doppelstrukturen ergeben. Zwei Zeitungstitel der gleichen Holding erscheinen am selben Ort mit jeweils getrennten Geschäftsstellen und Redaktionen.
Es gibt Doppelstrukturen. Die versuchen wir in den kommenden Monaten und in dem gesamten Prozess regionales Medienhaus abzubauen und Doppelarbeit eben zu vermeiden.
Deshalb erst einmal Stellenabbau.
Wir von Seiten des DJV sind nicht gegen eine Digitalisierungsoffensive.
Betont Dagmar Lange, baden-württembergische Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Nur, dass damit ein Stellenabbau einhergehen muss, will ihr nicht in den Kopf.
Die Qualität muss stimmen und die Qualität kann eben nur stimmen, wenn es genug redaktionelles Personal gibt, die dafür sorgen. Statt Stellenabbau müsste man ganz klar mehr redaktionelle Stellen schaffen.
Um die Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Immerhin gilt die Stuttgarter Zeitung immer noch als Print-Leitmedium in Baden-Württemberg. Obwohl die Redaktion vor etwa 4 Jahren mit dem Team der Stuttgarter Nachrichten aus dem gleichen Verlag zusammengelegt wurde, arbeiten bei beiden Zeitungen immer noch sogenannte Exklusiv- oder Titelautoren und die bringen in schöner Regelmäßigkeit auch Ungereimtheiten, manchmal sogar handfeste Skandale ans Tageslicht. Doch wird das auch in Zukunft so sein?
Sicherlich wird das Konzept der Titelautoren überprüft werden und eventuell wird es eben auch nicht so in Gänze erhalten bleiben können.
So Digitalchefredakteurin Swantje Dahrke. Sie versichert aber,
es wird weiterhin aber Titelautoren geben, die nur für einen Titel schreiben.
Aber eben möglicherweise nicht mehr so viele wie bisher. Dagmar Lange vom DJV ist davon nicht unbedingt begeistert.
Durch diesen Einheitsbrei, der da entsteht, ist es mit der Meinungsvielfalt schlecht bestellt und es ist ein fades Angebot für Leserinnen und Leser.
Und ich habe ja eben schon gesagt, dass das mit dem Umbau ein Trend in der Verlagsbranche ist, kann ich auch belegen, denn inzwischen gibt es schon Meldungen vom nächsten Verlagsumbau. Die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung, die legen im kommenden Jahr ihre Redaktionen zusammen und streichen knapp 30 Stellen. Grund dafür sind laut dem dahinterstehenden Verlag sinkende Auflagen und weniger Werbeerlöse als früher. Die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten, die sollen aber weiter als eigenständige Zeitungen erscheinen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Lars Heider, ich bin der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und wahrscheinlich wird unser großes Thema in der morgigen Ausgabe der Start des Hamburger Wahlkampfes sein. Im Februar ist ja in Hamburg die Bürgerschaftswahl und heute präsentieren sich zum ersten Mal alle Spitzenkandidaten bei einer großen Veranstaltung in Hamburg. Das ist insbesondere deshalb so interessant, weil in Hamburg zum ersten Mal nicht nur eine Frau, sondern auch eine Grüne sich um den Posten des ersten Bürgermeisters bewirbt, Katharina Fegebank, und ihr werden extrem gute Chancen vorhergesagt.
Vielleicht wollte Markus Söder ja, dass das Treffen der Landesregierungschefinnen und Chefs überall als Gipfeltreffen bezeichnet wird. Zumindest hat er seine Kolleginnen und Kollegen vor ein paar Stunden zum Start erstmal zum Gipfel gebeten, auf die Zugspitze. Um Inhalte ging es da noch nicht, aber dafür wird dann bis morgen umso mehr beraten, und zwar auch über Medienpolitik. Dauerthema wird dann unter anderem wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein und die Frage, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft finanziell und strukturell aufgestellt sein sollen. Deswegen befassen auch wir uns morgen mit diesem Thema bei Medias Res im Dialog und wir wollen von Ihnen wissen, wären Sie bereit, mehr als 17,50 Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen? Rufen Sie gerne ab sofort an unter 0221 345 3451. Sprechen ab sofort auf unseren Anrufbeantworter sehr gerne. Und das ist auch die Nummer 0221 345 3451, die morgen ab 15.35 Uhr während der Sendung geschaltet sein wird. Oder Sie können auch eine E-Mail schicken mit Ihrer Meinung an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. So, und jetzt an dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen guten Nachmittag, gleich nach den Nachrichten mit dem Büchermarkt. Christoph Sterz ist mein Name. Tschüss.